I don't really know if you know.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrtes Auditorium. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier sozusagen als Dienstarbeitsmediziner die Möglichkeit haben, mal eine Perspektive darzulegen zu dem Thema. Und halt bei der Gelegenheit auch eine kleine Art Einführung in das Thema geben zu können. Ich gehe mal davon aus, dass den wenigsten von Ihnen klar ist, wer wir so ganz genau sind, denn wie gesagt, das ist ein Einsatzbereich. Die Bundesverfassung ist eine hohe Bundesbehörde. Wir sind organisatorisch dem BMVI, also dem Verkehrsministerium, zugeordnet, allerdings dem nicht untergeordnet, ganz im Gegensatz zu den Institutionen, die Sie da auf der linken Seite sehen können. Das ist international für Untersuchungsbehörden durchaus so üblich, damit wir halt in der Lage sind, auch unparteiisch und unabhängig von Wissen sozusagen Untersuchungsuntersuchungen durchzuführen. Nichtsdestotrotz werden wir Untersuchungsuntersuchungen nicht tun, was wir wollen und wonach uns wäre. Das heißt, auch wir müssen uns an Regularien halten und sind zum einen international definiert, da haben wir auf der einen Seite den NX13, der halt Aircraft Accident and Incident Investigation regelt. Große Teile dieses NXs haben Eingang in europäisches Recht gefunden, die EU-26-10, die uns quasi einige Vorgaben gibt, und beide Gesetze direkt zusammen sind dann in das deutsche Recht eingegangen über das Flugunfall-Untersuchungsgesetz. Was tun wir? Der Name schon sagt, wir untersuchen Unfälle. Was ein Unfall ist per se im Bereich der Fliegerei, ist das wahrscheinlich selbst erklärt. Was wir uns aber auch angucken, sind sogenannte schweren Störungen. Schwere Störungen sind Unfälle, also keine klassischen Unfälle, wie man sie in der roten Linie sehen kann, sondern Ereignisse, bei denen wir davon ausgehen, dass sich im Nachgang eine erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit ergeben hat. Das heißt, Sicherheitsreserven sind aufgebraucht worden und wir gehen davon aus, dass es sozusagen der klassische Beinahe-Unfall war oder dass sozusagen zumindest Wahrscheinlichkeit für einen Unfall deutlich höher gewesen ist als normal. Das ist das, was sozusagen die schwere Störung ist. Im Thema Kabinenluft muss man sagen, ist es halt natürlich jetzt nicht ganz neu. Wir wissen schon, die ersten Cabin-Events, die gemeldet worden sind, kommen schon aus den 50ern. Allerdings erlebt das Thema in den letzten 10 Jahren eine gewisse Renaissance, was uns auch in unserer Welt einladen kann. Dementsprechend wird das dann in der der letzten 6 Jahre retrospektiv auszuwerten, um einfach mal zum einen so einen Überblick über die Radbusse-Marke zu kriegen und zum anderen halt auch, denn auch damals war es schon so, dass wir aus der Betrachtung der Einzelfälle in den Selbstfällen eine Kausalität nachweisen konnten. Das heißt, man hat ein großes Ereignis gehabt, man hat gesundheitliche Einschränkungen, die von den beteiligten Wagen werden detektieren können, aber man hat weder eine technische Ursache dafür gefunden, noch hat man definieren können, in letzter Konsequenz, wie jetzt die gesundheitliche Einschränkung zustande gekommen ist. Daher unser Ansatz aus der Masse der stattgefundenen Events in den Ländern auszunehmen, wenn sie sich was man damals sehen konnte, ist, dass die Zahlen deutlich stiegen über die Jahre, was halt eigentlich diametral im Gegensatz zu den allgemeinen Trends in der Verkehrsfliegerei ist. Die Verkehrsfliegerei per se wird immer sicherer, wir haben immer weniger Störungen, immer weniger Unfälle, Gott sei Dank. Da machen die Cabin-Events leider nicht so richtig mit. Was wir auch sehen konnten, war, dass basierend auf den Daten, die uns damals zur Verfügung standen, wir, wie gesagt, nicht in der Lage sind, weder in Einzelfällen noch Informationen zur ganzen Welt eine Aussage zur Organität nachzuweisen. Dementsprechend haben wir im Nachschlag dieser Studie zum einen einige Sicherheitsempfehlungen erlassen. Sicherheitsempfehlungen sind Tools, die wir haben, in denen wir halt Missstände definieren und halt dann an bestimmte Adressaten, zum Beispiel die EASA oder halt auch bestimmte Institutionen halt Empfehlungen geben, wo wir sagen, wir sehen ein Defizit, das muss aufgeklärt werden. In weiteren Schritt haben wir intern bei uns in der Behörde den Untersuchungsgang, also den Workflow bei so einem gemeldeten Event, dahingehend modifiziert, dass wir halt noch mehr Daten bei diesen Ereignissen abfragen und halt auch eine höhere Standardisierung in der Abfrage der Ereignisse erreichen. Sodass wir jetzt in letzter Konsequenz, 3 Jahre später, wiederum retrospektiv haben gucken können, was hat sich denn bei dem Thema getan. Wenn man sich jetzt die Meldung der letzten 3 Jahre anguckt, und das ist jetzt quasi das, was neu ist, dann sehen wir leider, dass sich der Trend fortsetzt. Also gerade von 2015 auf 2016 haben wir einen deutlichen Anstieg der Ereignisse. Wir können aber auch, und das ist aus unserer Perspektive eigentlich ganz gut, feststellen, dass die Ereignisse, die am Ende nach Betrachtung weder die Kriterien für eine schwere Störung noch für einen Unfall erfüllen, das sind, was halt den Anstieg in der Meldezahl ausmacht. Das heißt, die meisten Ereignisse, die wir hier sehen, sind im Nachgang so, dass wir sagen würden, weder die formale Definition für den Unfall noch für die schwere Störung sind gegeben. Was generiert diesen Anstieg an Meldungen? Wenn man sich das Ereignismerkmal, das dann gemeldet wird, anguckt, kommen wir halt dahin, dass fast alle diese Ereignisse wirklich Berufsereignisse sind. Also das, was die klassischen medizinischen Beeinträchtigungen wird, also irgendjemand wird sich an einem Polenflieger, das darf auch passieren, das ist ja auch eine normale Situation.
Das ist Leitstein. Wir haben gleich mal einen Rauch, wir haben gleich mal einen Brand, sondern das, was wirklich den Anstieg generiert, ist die Geruchswahrnehmung, die gemeldet wird. Wenn man sich das anguckt, wie sich diese Ereignisse auf die Wellen in Luftfahrtunternehmen verteilen, dann sehen wir da eine deutlich inhomogene Verteilung. Wir haben es aus verständlichen Gründen jetzt analysieren müssen, aber wir sehen, dass es da auf der linken Seite ein paar Unternehmen gibt, insgesamt sind es knapp 50, die in den letzten 3 Jahren jetzt uns gemeldet haben, die halt überproportional häufig mit vertreten sind. Wir haben im rechten Sektor oder eher so Firmen, die halt mal 1 oder 2 Events haben, wo sie sagen, ja, okay, das ist halt der Schnitt. Aber es gibt halt so ein paar Major Player auf der linken Seite. Und wenn man sich die jetzt genau anguckt, wie gesagt, anonymisiert, aber ich denke, der ein oder andere wird da schon seine Schlüsse ziehen können, haben wir halt ein großes deutsches Luftfahrtunternehmen mit einer Flottenstärke von knapp 300 Flugzeugen. Das hat sicherlich irgendwie alleine durch den Sprung von 2015 auf 2016 mit einer Mehrheitsverdopplung der Meldezahlen einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat. Wir sehen ein zweites deutsches Luftfahrtunternehmen, das wesentlich kleiner ist, also mit 60 Flugzeugen nur ein Fünftel der Flugzeuge hat, wie unser Erstmelder, aber nichtsdestotrotz unbeeindruckt davon ähnliche Meldezahlen generieren kann. Wo wir sagen, das sind in letzter Konsequenz auch Luftfahrtunternehmen gesehen, diejenigen, die halt diese Entwicklung generieren. Wenn man sich jetzt die anderen deutschen Luftfahrtunternehmen, die auch in den Markt sind, auch im Detail anguckt, dann kommen wir dahin, dass das ein Trend ist, der sich nicht durchzieht. Das heißt, wir haben Firmen, ähnliche Flottengröße, sogar teilweise noch ein bisschen größer als unsere Firma B, die da halt sozusagen gegensätzliche Trends zeigt, und wir haben auch Firmen, die international sich haben halt noch ungefähr feste Rate von Events, die halt jedes Jahr passiert, aber das hat keine große Dynamik. Wenn wir gucken, wo denn diese Berufsereignisse jetzt stattfinden, dann haben wir halt ungefähr 140 Events, die halt im gesamten Flugkörper stattfinden. Also wir haben der Flugkörper umfasst sozusagen das gesamte Flugzeug, wo sich Passagiere aufhalten, also sprich Cockpit und Kabine. Wir haben dann 260 Events gehabt mit einem Fokus im Cockpit, also wo es halt eher, wenn man sich das ja eigentlich anguckt, sagen würde, es hat den Cockpit gebrochen und in dem Bereich der Kabine nicht. Und wir haben aber einen deutlich größeren Teil im Bereich der Kabine mit ungefähr 360 Events. Wenn man sich die jetzt auch im Detail anguckt, nämlich alles, was quasi hier in diesem Bereich liegt, muss man sagen, dass davon mehr als 100 Events nur lokal sind. Das heißt, es hat irgendwo gebrochen in der Kabine. Das heißt, vorne rechts, hinten links, und nicht im Bereich der gesamten Kabine. Wozu führt es bei den Crews? Das haben wir aufgeschlüsselt, denn wir müssen halt aus Sicherheitsaspekten halt immer so ein bisschen unterscheiden zwischen den Symptomen im Cockpit und denen in der Kabine, weil die Piloten natürlich für uns primär erstmal, was die sichere Durchführung des Crews angeht, denken nur, dass wir speziell sind. Deshalb machen wir da eine getestete Kraftprobe. Die meisten Kollegen im Cockpit haben sozusagen zwar den Beruf wahrgenommen, aber hatten keine Symptome. Wenn da unbekannt steht, das gilt links wie rechts, ist es halt einfach so, dass das Freitextfeld in diesem Abfrageformular nicht ausgefüllt worden ist. Das findet sich halt sozusagen bei der Kabine auch. Wenn man dann aber guckt, ab dem Moment, wo wir die Symptome sehen, dann sind es ähnliche Symptome wie die auch zum Beispiel für heute oder gestern schon beschrieben haben, wo wir sagen, na, das sind Kopfschmerzen, Schleimhautreizung, Unwohlsein, Schwindel, also relativ unspezifisch. In dem weiteren Schritt fragen wir dann im Rahmen dieser Abfrage der Cabin Air Events die Crews ab, wie sehr sie sich denn eingeschränkt gefühlt haben. Das heißt, es gibt eine Skalierung von 0 bis 6, wobei 0 keine Einschränkung bedeutet. 6 bedeutet sozusagen die Incapacitation, also die Handlungsunfähigkeit, das wäre dann für uns deutlich relevant, wenn es dann im Cockpit passiert. Wenn man sich das dann auch wieder im Aufgeschlüssel anguckt, verteilt auf Cockpit und auf, auf die Kabine, sehen wir da Unterschiede. Allerdings muss ich davor direkt dazu sagen, wir haben hier beim Cockpit die mittlere Einschränkung, die wir berücksichtigen, denn da sind halt 2 und wenn halt einer von denen sozusagen eingeschränkt ist, dann haben wir schon ein Problem. Wir haben es bei der Kabine anders gemacht, aufgrund der Tatsache, dass wir gesehen haben, dass über 100 der gemeldeten Events lokal sind, wollten wir nicht in die Situation kommen, dass wir dann dieses lokale Ereignis unterbewerten. Ja? Denn wenn jetzt da 4 Leute in der Kabine sind, einer sagt, ich fühle mich fit, weil ich eingeschränkt, die anderen 3 sagen, ich habe nichts mitgekriegt und das ist eine 0, dann wird der Schnitt natürlich irgendwie relativ niedriger und das wollten wir halt nicht riskieren und dementsprechend haben wir hier für die Kabine dann die maximalen Einschränkungen. Das heißt, wenn bei einem Event 4 Rückläufer kamen aus der Kabine, einmal die 4, dreimal die 0, ist halt jetzt die 4 hier eingegangen. Nichtsdestotrotz kann man halt sehen, dass für das Cockpit die mittleren Einschränkungen eher so im Bereich Inconvenience im meisten Sinne lagen. Also viele haben gesagt, ich habe gar nichts gemerkt. Die anderen haben mal gesagt, nein, ich habe so ein bisschen Katzen in den Augen oder in den Schleimhäuten gehabt oder einen Hustenreiz gehabt oder sowas, aber das war okay. Die zu erwartende Rechtsverschiebung hat sich in der Kabine halt eingestellt, aber nichtsdestotrotz, selbst unter diesem Aspekt, kommen wir halt weiterhin unter den Einstellungsgrad 3, drei bedeutet sozusagen der erste Punkt, ab dem gilt mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Das heißt, das ist so der Bereich, wo wir so ein bisschen überhört werden, wenn es in den Sektor reingeht. 3, 4, 5, 6, wie das uns interessiert. Ein weiterer Aspekt ist halt, dass wir im Cockpit zu keinem Fall in den letzten 3 Jahren wirklich eine Income Citation hatten. Das heißt, das, was passiert ist, ist, dass sich mehrere Kollegen allein an der Zahl deutlich eingeschränkt gefühlt haben, aber von sich aus sozusagen gesagt haben, sie waren in der Lage, ihre Aufgaben wahrzunehmen, während wir in der Kabine halt 11 Fälle hatten, in denen wirklich die Income Citation stattgefunden hat. Also sprich, mein Cabin Crew Member gesagt hat, also ich kann hier nicht mehr weiterarbeiten. Wir haben uns dann in einem weiteren Schritt die Risikostratifizierung für das Cockpit mal angeguckt, und zwar in 2 verschiedenen Ansätzen. Das eine ist die sogenannte Einschränkungsmacht zum Cockpit, das heißt, wir haben hier einmal horizontal und einmal vertikal die Einschränkungen von jeweils dem ersten Offizier und dem Kapitän angelegt, um zu gucken, wie häufig ist es denn in ein Szenario gekommen, wo wir sagen, jetzt sind beide im Cockpit übergradig eingeschränkt. Denn das wäre ja sozusagen der Worst Case. Und das zeigt die Erfahrung schon, dass wir relativ häufig das Setting haben, dass beide was riechen. Einer programmiert für sich höhergradige Einschränkungen und der andere auch nicht. Wir sind gut weitergekommen. Und das gibt halt diese Matrix auch so ein bisschen wieder. Also die Hacks haben wir Gott sei Dank gar nicht. Wir haben auf der anderen Seite eine relativ hohe Verteilung in dem Bereich der niedrigen Einschränkungen. Da sehen wir relativ hohe vertikale Zahlen. Wenn man jetzt mal guckt, zu welchen Zeiten, wenn beide höchstgradig eingeschränkt sind, dann muss man sagen, hier wird es Gott sei Dank relativ dünn. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Event, wo der gesagt hat, er wäre 5-gradig eingeschränkt und der Kapitän auch, dass er das vertikalig. Das ist in letzter Konsequenz auch eine schwere Störung geworden, aber das ist Gott sei Dank nicht die Regel. Ein weiterer Parameter, der für uns wichtig ist, auch für die Definition der schweren Störung, ist, haben die Kollegen am Cockpit Sauerstoff benutzt. Es ist so, dass das Cockpit eine eigene Sauerstoffversorgung hat, die über Druckgas funktioniert, die halt als Notfall- und Rückfallmechanismus gelten soll. Das heißt, die haben so Masken, die können sie mit einer Hand innerhalb von 3 Sekunden aufsetzen und kriegen dann 100% Sauerstoff als Inhalation. Und damit können sie sich natürlich aus einer potenziell kontaminierten Atmosphäre zurückziehen. Ursprünglich ist es mal gedacht gewesen für den Fall von Feuer an Bord, das heißt, wenn man so viel Rauch hat, dass man quasi vom Cockpit sitzt, vom Pilotensitz aus nicht mehr durch die Scheibe gucken kann. Dafür waren die Dinger, die werden jetzt natürlich aber auch im Kontext mit Fumigants genutzt, und das ist für uns natürlich, wie gesagt, einmal aufgrund der Bewertung als schwere Störung ein wichtiger Faktor, und zum anderen halt auch, weil wir daraus natürlich sehen können, für wie gefährlich haben denn die Piloten das Ereignis jetzt angefangen. Und wenn wir uns das angucken, kommen wir halt dahin, dass in 366 Fällen irgendwie die Maske nicht genutzt worden ist. In 132 Fällen schon, bei 32 Fällen wissen wir es nicht ganz genau. Wenn man jetzt bei diesen 132 Fällen nachklettert und dann die Damen und Herren nochmal anfragt, in wie vielen Fällen das denn jetzt wirklich zwingend notwendig gewesen ist aus ihrer Perspektive, weil sie sagen, ansonsten wäre mir Schlimmes passiert, ist es 11-mal der Fall gewesen. 142 Mal haben die Damen und Herren gesagt, naja, das war eher so precautionary, weil wir jetzt nicht so ganz genau wissen, was passiert, und wir wissen, wenn wir die Maske aufhaben, sind wir safe, dann kann es nicht passieren. Wenn man jetzt in einem weiteren Schritt guckt, wie groß der Impact auf die Crews denn ist, da muss man halt sagen, ist für uns, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, ob wir den medizinischen Daten von den Crews kriegen können, wichtig gewesen, gehen die dann im Nachgang zu einem Mediziner. Denn wir wollen natürlich auch versuchen, auf der medizinischen Achse sozusagen herauszufinden, ob es da einen höheren Bedarf gibt, denn der spiegelt für uns als Organparameter natürlich auch zum einen die Schwereeinschätzung der Crews wieder und gibt zum anderen halt auch einen Parameter darüber, wie unsicher und wie schwierig das für die Crews ist, sozusagen für sich selber zu entscheiden, ist, wenn da denn jetzt was Schlimmes passiert oder nicht. Und da muss man halt auch sagen, es ist halt schon dazu gekommen, dass wir auch in den letzten 3 Jahren eine zunehmende Arztkonsultation nach Cabin Air Event sehen und vor allen Dingen auch zunehmend irgendwie sich die Damen und Herren in die Spezialsprechstunden begeben. Bis jetzt gab es ja nur eine in Göttingen. Die wird einfach schon häufiger frequentiert. Das spiegelt für uns natürlich wieder, dass wir halt schon eine große Besorgnis bei Seiten der Crews sehen, weil die einfach nicht genau wissen, womit sie da zu tun haben, ob es das Potenzial hat, sie im Nachgang krank zu machen oder nicht. Und dementsprechend gerne natürlich eine Verifikation im Nachgang haben wollen, ob ihnen jetzt was Schlimmes passiert ist oder nicht. Und dementsprechend gehen sie halt zu den Ärzten. Wenn wir uns die medizinischen Befunde angucken, die wir da sehen, müssen wir sagen, dass das in den meisten Fällen, gerade halt in dem Bereich, der halt natürlich nicht jetzt in spezialisierten Sprechstunden stattfindet, nicht suffizient ist, um halt diesen Pathomechanismus aufzuklären. Das ist dieselbe Situation wie vor 6 Jahren halt auch. Da wird halt ein Standard-Prozedere gemacht mit der Blutgasanalyse, irgendwie ist ein großes Blutbild gemacht, vielleicht nochmal ein paar andere Laborparameter bestimmt, aber es bringt in den wenigsten Fällen Aufklärung dahingehend, dass wir halt sagen können, okay, jetzt wissen wir halt überhaupt, wie krank die Damen und Herren geworden sind. Wir wissen aus den Spezialsprechstunden, dass sich da schon Indizien für Erkrankungen ergeben in bestimmten Organsystemen, aber auch das ist aus unserer Sicht momentan einfach noch nicht stabil genug, statistisch gesehen, wenn man sagen kann, das ist jetzt der Pathway. Und in letzter Konsequenz, den zugrunde liegenden Pathomechanismus hat ja auch heutzutage immer noch keiner verstanden, was auch dazu führt, dass sich am Ende quasi keine therapeutische Konsequenz ableitet. Das heißt, die Damen und Herren, die da vorstellig werden, werden mit einem mehrmonatigen Karenzkrank geschrieben, mit der Bitte um Vermeidung von Reexpositionen, und müssen es dann quasi aussitzen und machen sich zu Hause ihre Gedanken, was da sozusagen gerade mit ihnen passiert ist. Was sehr wahrscheinlich für die Gesamtthematik halt nicht nur den Zielgrund ist. Dementsprechend haben wir uns Anfang des Jahres dazu entschlossen, einen weiteren medizinischen Artus Sicherheitserfüllung rauszugeben, und zwar an Sie, nämlich an den EGAU. Diese Sicherheitsempfehlung implementiert sozusagen die Bitte, sich Gedanken zu machen über standardisierte Symptomzähne, die auch wirklich geeignet sind, den Krankheitswert von Beteiligten nach Terminal-Event zu definieren, im Optimalfall halt auch den zugrunde liegenden Pathogenen zu irgendwie aufzulegen, um daraus dann im Nachgang zum einen eine Risikobewertung machen zu können und auch therapeutische Konsequenzen arbeiten zu können. Gut. Conflict of Interest kommt noch, da habe ich keinen. Ich glaube, ich bin ganz gut in der Zeit. Ich bin
ganz gut in der Zeit.
Stelle und ich bitte um Fragen, bitte.
Ja, Bernd Herber, Frankfurt am Main, eine Frage ist, Sie haben das Biomonitoring angesprochen, aber bevor ich an ein Biomonitoring denken kann, ich habe ein bisschen was versucht überhaupt.
Genau.
Es gibt ja später dann auch noch ein Wort nach über die Luftmessungen, aber da gibt es ja auch einen Hinweis drauf, was es jetzt sein könnte oder noch gar nicht davor.
Sicherlich ist das ein Thema, denn wir haben halt genau den Punkt, dass wir halt nicht sicher sagen können, und das ist halt auch ein Grund dafür, diese Sicherheitsempfehlung zu geben, ob das Cluster, das momentan in Biomonitoring angefangen wird, überhaupt die Substanzen erfasst, die da jetzt wirklich ausschlaggebend sein können. Das, was halt die Innenraummessung oder die Kevin-Air-Messung momentan widerspiegelt, da gibt es diese EASA-Studie, die halt als Konsequenz auf unsere Studie in 2014 in Gang gesetzt worden, ist jetzt zeitnah so weit, dass ich publiziert werden kann. Da müssen wir halt sagen, so was ich schon an Werten vorab gesehen habe, wird es halt schwierig sozusagen, basierend auf diesen Werten, genau dieses Biomonitoring-Cluster aufrechtzuerhalten.
Wieso sind die Daten von der Erdbeerstudie vor?
Ist das ein Problem, dass wir deswegen mehr Meldungen haben, weil das durch die Presse gekanzelt ist? Und die andere Frage ist, habe ich Sie richtig verstanden, die wird für mehrere Monate vom Dienst suspendiert sozusagen, wenn Sie ein Ereignis hatten, was hat das auf die Meldehäufigkeit für einen Einfluss, weil wenn ich da anschluss umgesetzt werde, das ist doch kein schönes Ereignis.
Ob sich aber, ich gehe mal zuerst in die letzte Frage ein, also uns entzieht sich sozusagen, ob dann am Ende sozusagen diese Freisetzung auch wirklich erfolgt. Das, was wir halt sehen können, anhand der medizinischen Daten, die uns vorliegen, ist, dass es den D-Ärzten relativ häufig empfohlen wird. Inwieweit dies dann halt wirklich umsetzen und inwieweit das dann halt auch wirklich in der Firma umgesetzt wird, das ist natürlich was wir nicht wissen. Aber das ist momentan aus den medizinischen Daten, die uns vorliegen, die müssen wir sozusagen auch von hinten durchs Auge akquirieren, der einzige therapeutische Ansatz, den wir dazu haben, erkennen können. Zum Thema Öffentlichkeit muss man sicherlich sagen, dass das eine Thematik ist, wo wir momentan nicht ganz klar stratifizieren können, wie groß die Auswirkung der Öffentlichkeit und der medialen Aufmerksamkeit zu dem Thema ist. Es erscheint aber schon als nicht unwahrscheinlich, dass es einen Effekt haben wird.
Es gab ja einige Fälle, die doch zum Nachdenken anders gehen sollten. Zum Beispiel diese 11 Piloten, die meinten, sie brauchten wirklich Sauerstoff. Oder sie hatten von Fällen gesprochen, die als schwere Störung klassifiziert worden sind. Ich nehme mal an, dass Sie versucht haben, da was über mögliche Expositionen und Thema Risiko herauszufinden. Was können Sie denn da zu den Ermittlungsergebnissen noch sagen? Ich denke, das war ja, glaube ich, der erste Ansatz, um weiterzukommen.
Genau, genau. Es ist mittlerweile so, dass wir das nicht nur in den Fällen machen, da kann ich Sie ganz beruhigen. Also das heißt halt auch, das ist sozusagen mediale Aufmerksamkeit. Die Leinmedien sagen halt immer sozusagen, ja, die BfU untersucht das nicht, das interessiert die nicht. Es ist mittlerweile aber so, und das ist genau der Standarduntersuchungsgang, den wir zu dem Thema haben, dass wir halt sagen, wir in jedem Fall, der kommt, wird im Nachgang eine Kenntnisuntersuchung gemacht, wir fordern medizinische Befunde von den Patienten an, soweit es halt möglich ist. Und die Werft wird ja natürlich dementsprechend, also technisch gesehen, von Seiten der Airlines halt im Nachgang halt auch anfangen, Kabinendruck zu messen und so. Wir haben halt natürlich nur das Problem, dass die Substanzen, die momentan im Cluster drin sind, wo wir sagen, das könnten diejenigen sein, die halt am ehesten geeignet wären, irgendwelche Symptomatiken auszulösen, irgendwie sehr volatil sind und im Nachgang, wenn dann halt irgendwie anderthalb Stunden nach dem Event oder sowas irgendein Maintenance-Officer mit einem Messgerät darüber läuft, irgendwie, dann ist es natürlich relativ schwierig, diese Substanzen überhaupt noch zu fassen. Wir haben einen differenzierteren Ansatz zu dem Thema schon im Rahmen der EASA-Studie zum Beispiel, den wir mit beobachten können, dass halt wirklich einfach das Sampling an Bord stattfindet. Da werden wirklich diese Substanzproben einfach nur aserviert und müssen dann im Nachgang wirklich in einem Labor ausgewertet werden. Das ist das, was halt sehr wahrscheinlich demnächst als Schadstoffbelastung in den Kabinen halt auch mal zu sehen sein wird im Rahmen der Studie, die demnächst erscheinen wird, so wie ich das zumindest weiß. Auch da muss man halt sagen, ist das, was wir da messen können, in den wenigsten Fällen aus unserer Perspektive zumindest geeignet, die Informatik zu erklären.
Jemand?
Genau, deswegen wollte ich es nochmal sagen, das ist halt jetzt gar keine, bei uns in der Beratungsstelle in Hamburg tauchen bereits auch die ersten Kabinencrew-Mitglieder auf mit dem Thema Fumigant. Es wäre die Frage, inwieweit, inwiefern sozusagen jetzt die psychische Gefährdung, die da ja auch stattfindet bei den Kabinen und nicht bei den Berufsjedenfalls,
Das kennen wir aus der Pflegerei eigentlich, dass es da mindestens zwei gibt. Und das andere ist natürlich vielleicht auch einfach die Praktikabilität sozusagen. Das heißt, wenn natürlich die Crews aus ganz Deutschland am Ende, also Göttingen ist ein schöner Ort, aber wenn sie aus ganz Deutschland da hin müssen, ist es natürlich auch nicht besonders einfach, was sicherlich auch bei vielen Crews dazu führt, dass sie den Schritt nicht machen. Und dementsprechend empfehlen wir halt auch, dass wir halt natürlich überlegen müssen, irgendwie in letzter Konsequenz, ob man halt nicht multizentrisch was etabliert, was halt in der Nähe von großen Verkehrsproblemen ist. Psychische Belastung geht sicherlich in dieselbe Richtung wie mediale Aufmerksamkeit. Ich finde, das sind zwei Faktoren, die sich durchaus wünschen, was ich
gestern war das Tempo noch etwas langsamer.
Entschuldigung, ich habe ein paar andere eher gesehen. Frau Heutebeck war als nächstes dran.
Heutebeck, Göttingen. Ich wollte drei kurze Anmerkungen machen. Zum einen ist die Sprechstunde am 1.5. wieder geöffnet für alle Patienten. Wir ziehen halt nur ins Hauptgebäude und das ist nicht parallel zu einer vollständig laufenden Sprechstunde möglich. Zweitens, die Empfehlung, wenn wir eben auch Zuweisungen von D-Ärzten Patienten sehen und meinen, dass die Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit mit einem Risiko für den Gesundungsprozess verbunden ist, und das ist ja eigentlich auch die Definition von Arbeitsunfähigkeit, dann empfehlen wir Arbeitsunfähigkeit. Das heißt, wenn eine Diffusionsstörung eine Manifeste beispielsweise besteht, ich hatte gestern dazu berichtet, dann sehen wir ein Risiko für den Patienten in diesem Bereich der sauerstoffarmen Kabine, dort in 2500 atmosphärischen Metern zu gehen und empfehlen dem behandelnden D-Arzt, der uns ja hinzuzieht zu seinem Heilverfahren, eine Arbeitsunfähigkeit, wie weit er das umsetzt, das sehen wir auch nicht in jedem Fall, aber schon relativ häufig. Drittens, ich fand es ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, es macht keinen Sinn, dann anderthalb Stunden nach dem Ereignis mit dem Luftmesser da durchzugehen. Ich möchte in dem Zusammenhang in der Diskussion in diese Luftmessung noch darauf hinweisen, dass eigentlich der Gesetzgeber vorgesehen hat, in den arbeitsmedizinischen Regeln Biomonitoring, 3.4 Absatz 5, dort wird angeregt, um ein Biomonitoring zu machen, in Blut oder Urin, weil ich im Moment des Unfalls, und auch ich gehe davon aus, dass wir ein unfallartiges Ereignis haben, kein Dauerzustand einer Schadstoffbelastung, sondern in einem relativ seltenen Unfallereignis, die BSU, die Zahlen habe ich verdient, 1 zu 2000, da hätten wenig, dann 100 oder 200 Blutmessungen zu machen, dass in diesem unfallartigen Ereignis Blut und Urin auf etwaige Schadstoffe untersucht werden sollen. Ich gehe ganz überein mit Ihnen. Wir brauchen da natürlich mehr Erkenntnisse als diesen Panel, den wir mal aus einer gewissen Relation zu der Klinik, die wir sehen, entwickelt haben, Frau Butnik auch nicht entwickelt hat, den wir momentan nutzen in der Aufklärung dieser möglichen Schadstoffbelastung im zeitlichen Zusammenhang mit diesem Unfallereignis.
Okay, also das Biomonitoring spielt sicherlich eine zentrale Rolle, das sehe ich auch so, aber wir müssen natürlich auch wissen, was wir messen wollen. Da steht auch in der APVV so drin, wenn entsprechende Methoden zur Verfügung stehen. Die bisherigen haben uns keine Ergebnisse gezeigt. Auch unsere eigene Studie hat über 330 Leuten, die Biomonitoring auch abgegeben haben, aufgrund der Phosphatuntersuchung vorsitzt, haben wir keine Hinweise bekommen, dass das ist. Wir müssen jetzt leider weitermachen, weil wir nur eine Stunde Zeit haben. Insofern bitte ich jetzt den nächsten Vortrag von Frau Glaser vom Institut für Risikobewertung, ärztliche Meldungen beim Kontakt auf Exposition mit kontaminierter Kabinenluft. Frau Glaser.
Leistung und nicht Bewegung und der Fachkostenkrieg ist, oder wenn die Symptome im direkten Zusammenhang zu Intensität ausspielen, dann zum Beispiel. Als Teil haben wir als Infofall ein Instrument der 48 Felder aufgenommen. Ja, die Meldrichtung ist ja bereits eingegangen. Bei der Erfahrung und Wertung gab es schon verschiedene Probleme. Zum einen muss man sagen, dass die Datenqualität sehr unterschiedlich ist. Teilweise Unfallanzeigen, die man nicht verfolgt, was die Patienten für Symptome hatten. Und teilweise haben wir aber auch ausführliche Krisen jetzt erlebt. Dann die Zeitspanne ist ebenfalls recht unterschiedlich. Also wir wissen oft gar nicht, wann der Patient zum Arzt gegangen ist, in welchem zeitlichen Zusammenhang das zum eigentlichen Ereignis steht. Und das ist natürlich immer das Problematische, wenn man Laborwerte interpretieren will und gar nicht weiß, wie der zeitliche Abstand war. Was uns auch oft fehlt, sind Informationen über den zeitlichen Verlauf. Also der Regelfall ist, wir haben einen Tierarztbericht und wenn der Patient vielleicht zwei Stunden nach dem Ereignis noch keine Symptome hat, dann kann man natürlich nicht ausschließen, dass schon nach der Information wieder ist. Und eine Nachverfolgung der Fälle durch uns ist nicht möglich, weil die Fälle ja anonym sind. Und jetzt sind wir betroffen. Also, die Mehrzahl der Betroffenen war bei uns mit 59% weiblich, wir hatten 34% männliche Patienten, bei 7% war das Geschlecht unbekannt. Ebenfalls die Mehrzahl waren Flugbegleiter mit 62%, 19% Piloten. Bei 18% war die Berufsgruppe nicht zuzuordnen, aber wir können sehr stark davon ausgehen, dass es sich dabei auch um Personal handelt, weil es halt Meldungen von der Berufsgenossenschaft haben und weil zum Teil auch nicht mit der Crew oder was Ähnliches erreicht hat. Ja, was auch immer mit der 52-Stelle, also der Leitungsschutz, der ein Vertrocknet ist, aber es kann nicht sein, dass die daran, dass es die meisten Meldungen in der Berufsgenossenschaft kommen, aber im Prinzip kann und muss jeder Arzt, der einen Passagier behandelt, diese Meldung eigentlich auch erinnern haben. Und da ist es vielleicht auch wirklich, ich habe den ähnlichen Vortrag von dem Teil gehabt, weil es ein Informationszentrum war. Ich habe auch heute gefragt, und mir wurde gesagt, Flugevents kommen in letzter Zeit häufig an Hof, aber Passagiere haben sie eigentlich fast keine Anfragen. Thank you. Unbekannt bzw. Alter, wo der Aufklärung keine. So, jetzt noch die einfällige Kriterien vorliegen. Auch hier wieder bei der Einschränkung der Unterschied. Also es gibt sehr große Unterschiede in der Zeitspanne bis zur Bluterfahrung bzw. Aufklärung, die wir noch gar nicht vor. Analysiert haben wir Sauerstoffsättigung. Wir haben hier ein Niedrig bewertet, wenn diese unter 4% war. Und das war bei 328 Stunden über alle drei gegeben und mit 41% Sauerstoffsättigung. COHB wurde erhöht bei über 2%, außer bei Rauchern, weil die natürlicherweise einen höheren COHB-Wert haben. Hier wurden bei 82 von 232 Stellen erhöhte COHB-Werte gemessen. Der höchste Wert war 10%, was so ungefähr dem entspricht, was durchaus ein Raucher aufkommen kann. Es gab eine auffällige Häufung von einem davor, das von 60 dort gemessenen Proben 40 als erhöht gemessen hat. Wie das die Werte ist, können wir leider auch nicht sagen. Aber es ist ein Durchschnitt. 10% mehr Stoff aber von diesem Labor. Heute fehlt halt die Information, ob es sich um Rauch oder nicht Rauch handelt. Deswegen zeigen wir, dass unter den 82 Stellen auch der eine oder andere Rauch befindet. MKB war ebenfalls, haben wir als erhöht eingestuft, wenn es über 2% war. Das war bei 48 von 166 Proben der Fall. Der höchste gemessene Wert war 12%. Und auch hier gab es zum einen Labor diese Häufung, dass 32 von 60 dort gemessenen Proben als erhöht gemessen wurde, darunter aus dieser 12% Wert. Als letztes noch zur Kombinationsaktivität. Hier wurden bei 102% Proben aufgenommen und hier kommen wir als erniedrigt gezeigt. Für die vier Proben gibt es keine Werte. Allerdings wurde dazu gesagt, dass es bei zwei nicht unter der Regel erniedrigt worden wäre. Dann können wir zusammenfassen. Also wir schreiben ausschließlich Meldungen von beruflich exponierten Personen vor. In den allermeisten Fällen haben wir 90% der Berufsverhandlung festgestellt. Die häufigsten berichteten Symptome waren Kopfschmerzen, Schwindelübelkeit und Atemwegshaltung. Die Symptome waren ganz unspezifisch und sie haben oft variiert innerhalb eines Ereignisses auch. Der Schwerpunkt wurde bei uns zwischen symptomlos und leichtfertigkeit jetzt bei der Fälle eingeschoben, weil wir haben nur von den Daten ausgehen konnten, die uns vorlagen. Und bei der Auswertung der Laborwerte gab es für uns keinen klaren Hinweis auf eine Vergiftung, wobei wir natürlich nur Sauerstoffsättigung, COHB, MKB und schon die Herzkreislaufaktivität angeschoben haben.
Ja, ganz herzlich, Frau Blaser. Die Fragen wären nicht schon einmal da oben hier am Fenster.
Ja, guten Morgen, Herr Stefanie Hitterler. Ich wollte gerne wissen, erstmal vielen Dank für Ihre interessanten Beobachtungen. Dankeschön für die interessanten Beobachtungen. Ich habe mich gefragt, Sie stellen ja absolute Zahlen vor, wie oft Sie das festgestellt haben. Mich würde interessieren, gibt es Vergleiche in der Wissenschaft über ähnliche Untersuchungen, wie das zum Beispiel in der U-Bahn ist oder in einem Bus oder bei einer Busfahrt und auch die Beschwerden, die Sie da aufzählen, inwiefern stehen die in Relation zur Häufigkeit in der allgemeinen Bevölkerung? Das wäre das eine und ja, auch das Reiche.
Also ich weiß, dass es solche Untersuchungen zum Beispiel für das Sick-Building-Syndrom gibt, dass man hier Vergleich gezogen hat zwischen allgemeinen Bevölkerung und solchen Patienten, die hiervon betroffen sind. Aber direkte Zahlen liegen mir jetzt nicht vor. Also fast alle hier berichteten Symptome sind natürlich Symptome, die durchaus auch in der allgemeinen Bevölkerung auftreten und im Flugzeugglas sind. Erschwerte Bedingungen durch lange Flugzeiten, Jetlags, Nachtschichten und so weiter. Es gibt sicher auch den einen oder anderen, der vielleicht die Symptome deswegen entwickelt, aber es gibt natürlich auch diese Jugendevents, wo man davon ausgehen muss, dass es einen anderen Kausalzusammenhang gibt.
Herr Bauer. Ja, vielen Dank. Meine Frage zielt hinsichtlich der Repräsentativität der Daten, die Sie präsentiert haben, auch der Vorredner.
Sie auch kritisch angemerkt, keine ausreichende Information bekommen. Also die Frage, wie häufig ist eigentlich eine große Lücke in der Information? Sie haben insbesondere kaum, nehme ich an, zumindest gezeigt, die Monitoringwerte, die nach meiner Erfahrung, ich überblicke gut ein Dutzend solcher Fälle in unserer Ambulanz, extrem selten gemacht werden und in keinem Fall bisher habe ich eine Vollständigung oder so diesbezüglich gesehen, sodass die unspezifischen Symptome natürlich auch nicht zuordnen. Das ist nicht das Manko, was wir bisher haben. Ich verweise auf die schon gestern erwähnte Arbeit von Rang oder mehrere Arbeiten von Rang aus, die da meines Erachtens die umfangreichsten Untersuchungen. Wir haben 59 Box festgestellt, Herr Dünner. Ein ganz anderes Ergebnis, als was Sie gezählt haben. Was Sie nicht messen, können Sie natürlich auch nicht finden. Sie müssen ein ungeheures Spektrum von Flieger zu Flieger, ist das nämlich unterschiedlich erfassen. Natürlich ist das Spektrum der Symptome sehr variabel. Ich kann nur sagen, ich habe in meinem Kollektiv zwei Patienten mit Emergency Landing, die in Ihrer Statistik nicht auftauchen. Ich habe erhebliche Zweifel, dass Sie eine vollständige Übersicht haben.
Ja, also in genügend Umfang ist das Biomonitoring auch berichtet worden. COAB-Wetter-Risik erinnert sich auch Biomonitoring an. Wohin Biomonitoring-Parameter, aber die großen Ganzen muss man ja wissen, wonach man sucht, wenn man Biomonitoring machen muss oder will, wie wir das schon besprochen haben. Wir müssen jetzt leider weitermachen. Der nächste Vortrag wird von der Zeltenfolge tragen. Gesundheit und Luftqualität in Verkehrsflugzeugen, eine Standortnahme. Thank you.
kein Computer. Aber für uns ist eben auch gut, weil wir auch direkt tatsächlich aber Bioindikatoren und Marktindikatoren haben, die uns auch auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben. Wir müssen aber letztendlich die Daten zusammenfassen. Häufigkeit 1 zu 2000, 1 zu 1000 Fliege, es ist mittlerweile bekannt, dass diese Menschen tatsächlich auftreten. Wir müssen unbedingt die Zahl zusammenbringen, Vorgänge, die der BMW gemeldet werden, die auch im Reporting für die Produktionsbewegung bewertet auftreten und unsere eigenen. Wir haben tatsächlich letztes Jahr 830 Anzeigen für Anzeigen eines Berufsereignisses in den Detail gehabt. Und wir haben die K-Vorgänge, also das Unfallereignis, ca. 25.000. Wie gesagt, die Unfallstörung, das hatten wir auch in den 2015 gehabt, meist davon eine Bildung. Das Unfallbundesamt hat 45 registriert und die Europäische Behörde hat 6 Meldungen. Diese Zahlen integrieren und müssen das in irgendeiner Form gut, thermische Belastung bei der Analytik von Höhen. Ich komme jetzt an, was kann es da? Wir haben, wie gesagt, diese Literatur, die wir jetzt in relativ schneller Geschwindigkeit präsentierte, die wir ausgewählt haben, ist auch als Liste. Also wer Interesse hat, kann ihn natürlich auch gerne bekommen. Es hat Versuche gegeben, und da liegt ja auch vielleicht eine der Quelle der Fahrstoffeinträge. Zu bemessen, ob die Temperaturen ausreichen, die für die niedrigsten wirken. Und wir sind auch tatsächlich bei Laborversuchen nachgewiesen worden. Wie gesagt, die Konzentration sind in der Literatur dann auch kein. deswegen habe ich das Problem wieder aufgenommen, was nämlich für Biomonitoring-Substanzen. Und ich weiß nicht, wie man drauf kam, auf jeden Fall sind an einigen Proben sehr relativ hohe, auffällige Lösemittelkonzentrationen gemessen worden. Aber wir finden kein Exklusionsequivalent. Wiederum, die Lausanne-Frage kann so auch nicht befriedigend beantwortet werden zurzeit. Man kann auch nicht, ich denke es auch nicht in Ordnung, daraus zu schließen, ja, wir haben wir so aufgrund der Fallzahlen einfach noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, wir können auch nicht sagen, es ist nichts. Deshalb müssen wir auf dieser Schiene weitermachen. Dazu hat die Universität in Team Paul Rottebeck einige Veröffentlichungen gemacht, unsere Vorträge auf den Ramazzini Days von gestern. Das waren vor allen Dingen aber auch, sagen wir mal, Symptomatik. Und das müssen wir zusammenbringen, dass man in diesem Zusammenhang gleich auch, wenn wir die Fallzahlen erhöhen können, erhöhte Lösemittelgehalte finden. Das ist aber eine neue Spekulation und das ist auch unter auf dieser Ebene weiter. Klärungsbedarf geht tatsächlich bei den Behandlungsmotoren. Auch bei den Neuroprofessionen müssen wir diese Beeinträchtigung genau differenzieren. Wie gesagt, unsere Fallzahlen. Bei der Lungenfunktion, ja, das sind halt nicht die Lungenstörungen, als die Lungenstörungen, die sind da. Aber auch hier, wenn wir sagen, wenn wir die Inzidenz ausgehen, ja, sind sie geflogen. Auch hier muss noch, sagen wir mal, die Fallzahl erhöht werden. Gut, diese Literatur beschäftigte sich auch mit dem Schutz eines Piloten, der durch gewissermaßen eine Metrobarmkasse gestreut ist. Man hat letzte Teile einen Erlösen auch bei der Festgelegenheit, eine höhere Wartungsbereitschaft gefunden und letztendlich ist auch daraus indirekt geschlossen, dass das wohl von der Tätigkeit ja vollkommen sein muss. Ist aber letztendlich für uns auch in manchen Fall als Zusammenhang nicht hilfreich, zumal der Weg der Ableitung auch nicht ganz klar ist. So. So, das Aerotoxische Syndrom, im Prinzip so was wie das Schick-Möbing-Syndrom, taucht ja immer wieder auf, weil es sagen wir mal, was die eine Diagnose an Krankheiten das muss aber vorsichtig, aber absolut Vorsicht zu genießen, weil es ist im Grunde genommen kein Syndrom, weil wir ja auch keine konsistenten, mehr über die erklärenden Beschwerden oder über die Gleichgewichte finden. Man passt es natürlich ganz gerichtlich zusammen. Aerotoxisch, wenn man etwas beim Fliegen und giftig, aber der Strauß, sagen wir mal, der Symptome, der variiert dann. Wie das gesagt hat, das ist eine Krankheit. Was ist es? Die anderen Organe, was Kohlenmonoxid, dafür gibt es auch keine belegte Zahl.
Dieses Session auch abschließen können, Herr Vorsitzender.